Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Religionen-Podcasts. Freundschaft ist unser Thema heute. Freundschaft und ihre besonderen, ihre fast göttlichen Qualitäten. Und zur Vorbereitung habe ich mein Poesiealbum aus dem Schrank gekramt. Denn ich bin alt genug, dass ich in der 4. und 5. Klasse noch keins von diesen Freundschaftsbüchern rumgegeben habe, die mit den vorgedruckten Zeilen für Lieblingsfarbe und Lieblingsessen, sondern ich habe noch ein Poesiealbum. Da haben Schulfreundinnen und Freunde mit Tinte in bester Schönschrift oder zumindest mit dem Versuch von bester Schönschrift Lebensweisheiten für mich reingeschrieben. Weisheiten wie diese.
Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken, Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Freundschaft nicht.
Man merkt, die Sache mit der Freundschaft ist hoch aufgehängt und hat Anspruch auf Ewigkeit. Auch wenn ich natürlich von derjenigen, die da als deine Freundin Agnes unterschrieben hat, seit 40 Jahren nichts mehr gehört habe. Freundschaft, ein heiliges Gefühl. Wie steht's um die religiöse Dimension dieses Gefühls? Und fördert Religion Freundschaft oder ist sie eher ein Hindernis? Darum geht's in dieser Stunde. Wir treffen jüdisch-muslimische Freunde, biblische Freunde und Gott als Freund. Freundschaft gibt's nur persönlich, also in Gestalt des Freundes oder der Freundin, der man sich verbunden fühlt. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt zwei Freunde vorstellen. Die beiden leben in Düsseldorf und die Religion spielt für ihre Freundschaft eine besondere Rolle. Sie hat sie zusammengeführt und sie stellt zumindest auf dem Papier auch ein Hindernis dar. Denn der eine Freund ist Jude, der andere Freund ist Muslim. Eine schwierige Ausgangssituation gerade zur Zeit. Wie Valentin und Ataman ihre Glaubensunterschiede für die Freundschaft fruchtbar werden lassen können und nicht zum Hindernis, danach hat Murat Kuyunçu gefragt.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Dankeschön, vielen, vielen Dank.
Danke. Glück, Gesundheit, Erfolg, alles, was in deinem Herzen ist, soll der Schöpfer immer bei dir geben, die ohne Sorge, nur mit Glück.
Danke, dankeschön.
Du siehst super aus.
Wir sind zu Gast in der Wohnung von Dr. Valentin Agazanov in Düsseldorf. Der Psychotherapeut hat heute Geburtstag und ist 59 Jahre alt geworden. Er hat Besuch von seinem Freund Ataman Yildirim. Der ist 46 Jahre alt und Sozialpädagoge. Die zwei unterscheidet nicht nur ihr Altersunterschied von 13 Jahren, sondern auch ihre Herkunft und Religion. Valentin Agazanov kommt aus Russland und ist jüdisch. Ataman Yildirim ist türkischstämmig und muslimisch. Doch das sei nie ein Problem gewesen. Beide schätzen sich gegenseitig als Persönlichkeit. Sie schätzen auch ihre religiöse Offenheit dem anderen gegenüber.
Ich finde, dass Ataman ein wunderbarer Mensch. Er ist ein sehr, sehr gläubiger Mensch. Aber trotzdem, dieser Mensch steht nicht auf Basis von harter Fanatismus, wo andere Meinungen oder andere Religionen oder andere Denkweise nicht akzeptiert werden. Ataman hat wirklich zukünftige Sicht, zukünftige Art und Weise. Das ist Mensch von muslimischer Zukunft. Und ich bin glücklich, dass Ataman zu meinem Freundeskreis gehört.
Ich schätze bei ihm sein großes Herz. Als ich ihn kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, wow, was für ein Mensch mit so einem großen Herz, mit so einer großen Weitsicht. Das ist ein Weggefährte, den ich schon mein ganzes Leben lang gesucht habe. Und das ist der Freund, den ich jahrelang gesucht habe.
Kennengelernt haben sich die Männer vor 4 Jahren beim Düsseldorfer Karneval. Beide waren Teil des damals neuen Projektes Toleranzwagen, einem interreligiösen Karnevalswagen, der die monotheistischen Religionsgemeinschaften der Stadt repräsentieren sollte. Ataman die muslimische und Valentin die jüdische.
Wir sind also wirklich gute Freunde und wir sind gute Freunde geworden. Dann kamen wir zur Idee, dass also das muss nicht nur Karnevalsweise sein, sondern also immer kontinuierlich. Und dann haben wir einen Verein begründet.
Um die Freundschaft auch zu intensivieren und auch weiterhin in Kontakt auch zu bleiben und auch für weitere Begegnungen auch zu sorgen zwischen Muslimen und auch Juden.
Mit dem Verein Interkulturelle und Interreligiöse Gesellschaft Freundschaft wagen wollen sich Ataman Yildirim und Valentin Agazanov aktiv am Düsseldorfer Stadtleben beteiligen. Denn die beiden Freunde verbindet nicht nur ihre Sympathie zueinander, sondern auch ihr soziales und gesellschaftliches Engagement.
Ich könnte auch sagen, das könnte auch Valentin auch sagen, wir haben unser Job, wir verdienen unser Brot und das reicht für uns. Aber das macht mich nicht glücklich, das macht Valentin nicht glücklich. Und wir ärgern uns darüber und wir wollen aber nicht nur es beim Ärger auch belassen. Wir sagen uns, was ist mein Anteil an der Problemlösung? Was kann ich als Valentin, was kann ich als Ataman dazu beitragen, damit wir eine friedlichere, demokratische Gesellschaft haben.
Die zwei setzen sich mit ihrem Verein gegen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus ein und zeigen im Düsseldorfer Alltag Präsenz, wie beispielsweise auf Stadtfesten. Darüber hinaus verbringen sie auch viel Zeit privat miteinander, sagt Ataman Yıldırım.
Wir besuchen uns gegenseitig, das heißt, Valentin besucht mich privat zu Hause bei meiner Familie. Dann kochen wir was Schönes, was Orientalisches und kommen ins Gespräch. Wir besuchen familiär dann Valentin zum Beispiel, da kommen wir ins Gespräch. Wir haben heute am Geburtstag zum Beispiel.
Aber auch auf religiöser Ebene haben die Freunde einen guten Zugang zueinander. Im Monat Ramadan zum Beispiel lädt Ataman seinen Freund Valentin zum Iftar ein, dem Fastenbrechen. Und andersherum.
Beispiel jetzt, auch im Schabbat gehe ich in die Gemeinde. Dort habe ich gesehen, dass es eigentlich sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Zum Beispiel auch vor dem Gebet macht man auch eine rituelle Waschung. Oder beim Essen macht man Gebete. Ich habe also gelernt, dass es eigentlich sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, die sich zwar unterschiedlich ausdrücken, aber im inneren Kern gleich sind. Das heißt, es gibt ja dieses Sprichwort, alle Wege führen nach Rom. Ich würde auch sagen, alle Wege führen auch nach Israel, alle Wege führen auch nach Istanbul. Das heißt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn man Freundschaften haben möchte, dann gibt es auch viele Wege.
Doch nicht überall herrscht in diesen Tagen zwischen Juden und Muslimen Harmonie, wie bei den beiden. Wegen des Nahostkonfliktes ist in vielen Beziehungen die Stimmung ziemlich angespannt. Doch solche negativen Energien lassen sie nicht an ihre Freundschaft ran.
Hass zerstört uns alle. Wenn ich Ataman hassen würde, zerstöre ich erstmal nicht Ataman, zerstöre ich erstmal mich selbst. Und das genauso, wenn jemand von Muslimen, also Juden hasst, da zerstört in erster Linie Islam, zerstört in erster Linie Muslimen. Hass zerstört alle Menschen.
Ich bin auf der Seite der jüdischen Mutter. Ich bin aber auf der Seite auch der palästinensischen Mutter. Ich bin auf der Seite auch der deutschen Mutter. Das heißt, wo Menschen auch in Not sind, bin ich auf deren auch Seite. Ich bin gegen Terrorismus, Radikalisierung. Es ist wichtig, wegzukommen von diesem fanatischen Denken, nur meine Religion ist die wahrhaftige Religion, das andere ist, keine Ahnung, zweite, dritte Klasse.
Trotzdem, ganz ignorieren können sie die Situation nicht. Aber
hier in Deutschland, wir sind auf deutscher Erde, kann man so sagen, und wir müssen nicht diese Probleme auf deutsche Land und hier zu uns nach Hause bringen. Trotzdem, dass natürlich, ich habe Herzschmerzen für Israel und dann bestimmt Ataman hat seine Schmerzen für Nahost, östliche Situation. Aber trotzdem, wir sind in Deutschland und diese Probleme, wir müssen nicht übernehmen auf unsere private, persönliche Beziehung hier in Deutschland.
Umso wichtiger sei es, ihre ehrenamtliche Arbeit fortzuführen und die Menschen durch Workshops, Dialogkreise und interreligiöse Begegnungen aufzuklären und Vorurteile aufbrechen zu lassen, so Ataman.
Ich kann die Welt nicht ändern, aber ich kann vielleicht in Düsseldorf einen positiven Beitrag zum Beispiel auch mit Valentin schaffen, dass wir uns besser auch begegnen, beziehungsweise wir haben alle unsere Vorurteile. Wichtig ist aber, dass wir unsere Vorurteile reflektieren, sodass aus den Vorurteilen keine Stereotype werden.
Noch ist diese intensive Freundschaft zwischen Ataman Yıldırım und Valentin Agatsanov relativ jung. Die beiden Männer haben noch einiges vor in Zukunft.
Also ich werde mit ihm in den nächsten Jahren eine Reise durch Israel machen. Mit Valentin haben wir vor, ich komme ja aus dem Ort Elazığ, also Osttief-Anatolien. Das ist ja auch ein sehr schöner Naturort, dass wir da Ausflüge auch machen, dass wir auch weite Reisen auch machen. Die Freundschaft wird sich auch intensivieren, auch für die Zukunft. Und wir hoffen auch, weitere Weggefährtinnen und Weggefährten auch zu finden, die mit uns gemeinsam einen konstruktiven Dialogweg auch gehen auch möchten.
Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass es möglichst bald gute Friedenslösungen gibt für die Konflikte in der Region, damit die beiden Freunde dort wirklich zusammen auf Reisen gehen können. Eine Freundschaftsgeschichte, wie wir sie gerade gehört haben, zwischen Valentin und Ataman. Wenn man dafür Vorbilder in religiösen Schriften sucht, ist das gar nicht so leicht. In der hebräischen Bibel zum Beispiel gibt es zwar viele Familiengeschichten, aber nicht so viele über Freunde. Eine aber gibt es doch und die hat es in sich. Die Geschichte von David und Jonathan nämlich. Sie führt in die Zeit, in der sich das Volk Israel als Staat konstituierte oder genauer als Königreich, ins erste Buch Samuel. David und Jonathan, zwei junge Männer, die vor Gott einen Bund schließen, zweimal sogar, die alles füreinander opfern, für die der Freund wichtiger wird als der Vater. Ist das noch Freundschaft? Ist das schon homoerotische Liebe? Oder geht es bei David und Jonathan um etwas ganz anderes? Christian Findt hat sich ihre Geschichte mal genauer angesehen.
Diese Geschichte hat ein Vorspiel. Sie beginnt mit dem Kampf des Volkes Israel unter König Saul, dem Benjaminiter, gegen die Philister. Dieser Kampf wollte nicht enden und so sollte schließlich ein Zweikampf entscheiden, wer den Sieg davonträgt. Die Philister stellten Goliath auf, ihren stärksten Mann, doch niemand vom Stamm Benjamin traute sich. Da kam David des Wegs, ein junger Schafhirte aus einem anderen Stamm, nämlich Juda. Der nahm eine einfache Schleuder und einen Stein und traf damit Goliath am Kopf. Goliath ging zu Boden und David schlug ihm den Kopf ab. David gegen Goliath. Die Aufstellung ist sprichwörtlich geworden. Der Krieg war entschieden und König Saul war so begeistert, dass er David in sein Gefolge holte. Schnell stellte sich heraus, David war auch ein begnadeter Musiker. Sein Leierspiel konnte sogar Sauls Depressionen vertreiben. David wurde fast zu einem Teil der Familie, denn auch der Sohn des Königs, Jonathan, war so begeistert, dass er sich regelrecht in David verliebte. So heißt es in der hebräischen Bibel im ersten Buch Samuel:
Jonathan und David schlossen einen Bund, der ihre Freundschaft festigte. Jonathan liebte ihn ja wie sein eigenes Leben.
In den jüdischen Kommentaren wird diese Liebe besonders betont, sagt Abigail Ben-Doniv. Die angehende Rabbinerin studiert in Potsdam jüdische Theologie.
In der Mishnah, in Traktat Avot, heißt es, dass die Liebe von Jonathan und David ein Beispiel für eine Liebe ist, die nicht von einer bestimmten Sache abhängt. Also für eine ideale Liebe. Und es heißt, Davids Seele sich Jonathans Seele verknotete. Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. So diese Verknottung der Seelen, diese Metapher ist sehr schön. Ein Bild von zwei Seelen, die eins werden. Und das ist für mich die schöne Bedeutung der Beziehung zwischen David und Jonathan, die ein Spiegelbild der Beziehung zwischen der beiden ersten Menschen auf der Welt, Adam und Eva, ist. Und dies ist meiner Meinung nach auch die Definition von Freundschaft.
Doch diese Freundschaft bekommt einen großen Feind. Saul wird immer eifersüchtiger, sieht in David einen Konkurrenten heranwachsen und beginnt auch seinen eigenen Sohn zu hassen. Denn Jonathan scheint zu vergessen, dass er doch der Thronfolger ist und nicht David. Sein Vater beschimpfte ihn.
Du Hurensohn, glaubst du denn, dass ich es nicht weiß? Du hast dich für den Sohn Isais entschieden. Schande über dich und deine verkommene Mutter. Denn, das sage ich dir, solange der Sohn Isais noch auf der Erde lebt, hast du keine Zukunft. Du nicht und auch nicht dein Königtum.
Sohn Isais, das ist David. König Saul beschließt, ihn zu töten, was Jonathan jetzt zu verhindern versucht. Spätestens hier wird deutlich, dass diese Erzählung über David und Jonathan keine harmlose Geschichte über eine Freundschaft ist, sondern eine andere, politische Absicht verfolgt.
Wir haben in diesen Samuel-Büchern Texte, die sehr alte Traditionen spiegeln,
sagt Mike Gerhards, Professor für Altes Testament an der Berliner Humboldt-Universität.
Und da geht es sicherlich am Ursprung über politische Fragestellungen. Also David, der ja nicht aus der Saul-Familie stammte, musste ja irgendwie als König legitimiert werden.
Denn David, der künftige König, kommt vom Stamm Juda. Die Geschichte erzählt also auch einen Wechsel in der herrschenden Sippe. Wäre es nur die Geschichte über eine innige Freundschaft, sagt Gerhards, so hätten die Schilderungen über gemeinsame Taten sehr viel mehr Raum gefunden.
Die beiden unternehmen keine großen Taten zusammen. Also die ziehen nicht wie Gilgamesch und Enkidu zusammen in den Zedernwald oder vor Troja oder so, sondern man sieht so die erzählerische Funktion Jonathans ist eben doch tatsächlich die, dass er den David vor Saul rettet. Und damit ist eben klar, der Erwählte, das ist David. Und das sieht Jonathan auch ein, nicht? Denn die letzte Begegnung, 1. Samuel 23 geschildert, da ist David schon auf der Flucht vor Saul. Und da kommt Jonathan nochmal zu ihm in die Wüste und sie bekräftigen nochmal ihren Bund. Und da sagt nun Jonathan auch ganz klar, also die Hand meines Vaters Sauls wird dich nicht erreichen.
Auch für Abigail Ben-Doniv hat die Geschichte von David und Jonathan einen Haken. Wer die Tora kenne, die 5 Bücher Moses, der erinnere sich hier an die problematische Liebe Jakobs zu seinen Söhnen.
Nikscheranovschow, wenn man über so zwei Seelen, die für sich verknotten, spricht, das ist eine, lass uns sagen, excessive Liebe. Ja, das ist exzessive, das ist zu viel. Er liebt ihm zu viel und das bringt viele, viele, viele Probleme.
Denn die Geschichte von David und Jonathan geht noch weiter. Jonathan eilt mehrfach zu David, um ihn vor den Nachstellungen seines Vaters zu warnen. Diese heimlichen Treffen in der Wüste werden sehr ausführlich erzählt. Fast so romantisch wie die verbotene Liebe von Romeo und Julia, sagt Wolfgang Bayer von der Gate Church Berlin, einer Gruppe, die biblische Texte aus queerer Perspektive liest.
Das ist erstmal besonders, dass der Text eben diese Liebe überhaupt beschreibt und dass er sie mit relativ deutlichen Worten als Liebe auch benennt. Und dass es offensichtlich Menschen gegeben hat in dieser Zeit, die solche Liebe erlebt haben. Und die Quintessenz wäre für mich, dass es sowas wie eine Vision gab, die sich in diesen Texten erhalten hat, dass auch innerhalb patriarchaler Verhältnisse die gewalttätige Konkurrenz zwischen Männern aufgelöst und beendet werden kann durch Liebe zwischen Männern, ohne Kampf.
Was David und Jonathan betrifft, so endet ihre gemeinsame Geschichte tragisch. Jonathan stirbt in einem weiteren Kampf, auch Saul, sein Vater. An seine Stelle tritt David. In der Bibel ist dieses Trauerlied Davids überliefert.
Wie traurig bin ich, mein Bruder Jonathan. Du warst doch mein bester Freund. Wunderbar ist deine Liebe für mich gewesen. Wunderbarer noch als die Liebe der Frauen.
Doch wusste David tatsächlich nicht, wie ihm geschah, mit dieser Liebe, die Jonathan zu ihm empfand? Vielleicht auch, weil er die Liebe des Freundes nicht wirklich erwidern konnte? Mike Gerhardt.
Dieses Deine Liebe war mir wundersamer als Frauenliebe. Dieses Wundersam, das ist so ein Wort, das sowas bezeichnet wie etwas Unverständliches, was Unbegreifliches. Und das kann man auch durchaus so verstehen, dass David genau weiß, dass ihm dieser Jonathan da vor Saul geschützt hat, ihm zur Flucht verholfen hat. Und das ist schon ein Wunder gewesen, dass der Königssohn sich auf seine Seite gestellt hat.
David und Jonathan. Eine politische Geschichte um Macht und Thronfolge und ein Ausloten dessen, was Männlichkeit umfassen kann und eben auch eine Geschichte über Freundschaft.
Interessant ist es übrigens, in Sachen Freundschaft die Bibelübersetzungen zu vergleichen, denn da kommt, je neuer die Übersetzung ist, immer mehr Freundschaft mit ins Spiel. Also klagt David, wie gerade gehört, mit den Worten der Basisbibel von 2021, »Du warst doch mein bester Freund«. In der Übersetzung von Martin Luther, 500 Jahre älter und nur behutsam modernisiert, heißt das noch, ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Ein deutliches Zeichen, Freundschaft wird wichtiger.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Religion, das ist zumindest mein Eindruck, tut sich gar nicht so leicht mit einem Konzept wie der Freundschaft. Manchmal klappt Freundschaft vielleicht sogar eher trotz Religion, wenn beide Freunde nämlich an etwas Verschiedenes glauben. Da haben wir ja vorhin schon ein Beispiel gehört. Und wenn man die Bibel aufschlägt, dann liest man viel von Vätern und Müttern, von Söhnen und Töchtern, von Knechten und Mägden, Königen und Herren. Von Freunden aber liest man gar nicht so viel. Und auch eines der wenigen Paradebeispiele, David und Jonathan, das haben wir ja vorhin ja gehört, das erzählt je nach Blickwinkel eher von königlichen Rangfolgestreitereien oder von einer unerfüllten Liebe. Ob das wirklich so ist, ob also Religion und Freundschaft nicht so gut zusammengehen oder ob das doch passt, das klärt jetzt hoffentlich ein Gespräch mit Margit Eckhold. Sie ist Professorin für katholische Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Universität Osnabrück und sie forscht immer wieder zu Freundschaft, zu Gastfreundschaft, überhaupt zu religiöser Gemeinschaft. Frau Eckhold, in der hebräischen Bibel, im Alten Testament, gibt es gar keinen eigenen Begriff Freund. Und im Neuen Testament, da ist vor allem in einem bestimmten Traditionsstrang von Freundschaft die Rede, nämlich in dem Evangelium und den Briefen, die Johannes zugeordnet sind. Ist Freundschaft also ein eher unterbelichtetes Thema in der Bibel?
Nein, es ist kein unterbelichtetes Thema. Also ich denke, das ist jetzt meine Perspektive als Dogmatikerin, nicht als Exegetin. Ich denke, dass aus dieser systematisch-theologischen Perspektive die Bibel ein ganz großes Freundschaftsbuch ist. Und wir haben auch sogar im Alten Testament den Begriff Freund. Er kommt natürlich nicht oft vor. Sie haben recht, es werden die Familienbegrifflichkeiten auch verwendet. Auch immer wieder ist dann ja auch hier vom Sohn Gottes auch die Rede, von Schwestern und Brüdern etc., von Gott als Vater. Aber wer wird Freund genannt? Auch im Alten Testament. Und das wird aufgegriffen dann auch im Neuen Testament. Abraham. Also Abraham ist Freund und zwar Freund Gottes. Und das ist auch etwas ganz Zentrales. Das heißt, wenn von Freundschaft die Rede ist und von Freund oder Freundin sein und ich gesagt habe, dass die Bibel ein ganz großes Freundschaftsbuch ist, dann geht es hier in der letzten Tiefe um Gottes Freundschaft mit dem Menschen, mit dem Volk Israel, mit auch Jesus von Nazareth als großem Freund Gottes, der dann auch Freund aller Menschen ist auf seinem Weg. Und von dort aus, weil Gott Freund des Menschen ist, ist es auch möglich, miteinander Freund und Freundin zu sein.
Eine zentrale Stelle ist im 15. Kapitel des Johannesevangeliums, der Vers 15. Da heißt es, ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Das ist Jesus von Nazareth, der so spricht. Was für ein Verständnis von Freundschaft vertritt er hier?
Ja, dieser Vers aus dem Johannesevangelium ist eine Schlüsselstelle auch des gesamten Neuen Testaments, eben auch des Johannesevangeliums. Der Evangelist Johannes ist ein Theologe, der auch sehr stark auf antike, auf philosophische Momente auch zurückgreift. Nicht nur, er steht in der großen, auch biblischen Tradition Israels. Aber was meine ich damit? Das heißt, er greift zurück auf die Idee der Freundschaft der antiken Philosophie. Also Platon hat in seiner Politeia von Freundschaft gesprochen. Freundschaft und Gerechtigkeit gehören zusammen. Aber was ist das Modell antiker Freundschaft, also auch der Polis? Wir kennen das Wort, gleich und gleich gesellt sich gern. Es ist im Grunde ein Club der Elite, der Elitären, auch hier gebildeten Männer, hier die Macht in der Polis haben. Und andere Frauen, Sklaven, Knechte und so weiter, Fremde werden ausgeschlossen. Das heißt, das ist das Modell der Antike. Und was passiert nun bei dem Johannes? Einerseits bleibt er auf dieser Idee, ja, Freundschaft und Gleichheit, das gehört zusammen. Aber wie kann das überhaupt zusammenpassen, dass jetzt Gott sich uns Menschen in dem Sinn auch hier gleich macht? Und das ist das Grundmoment christlicher Offenbarung. In Jesus von Nazareth wird Gott Mensch, in allem uns gleich, außer der Sünde. Und das ist das Moment hier, wo Johannes auch von Freundschaft spricht. Freundschaft auch im Blick auf jetzt seine Jünger und Jüngerinnen. Das heißt, hier ist ein Freundschaftsgedanke formuliert, der die Antike, auch hier Freundschaftsbegrifflichkeit, in einen ganz neuen und weiten Horizont stellt. Das heißt, hier geht es im Grunde um die Überwindung letztendlich der größten Distanz, die man sich auch vorstellen kann, zwischen Gott, seiner Transzendenz und dem Menschen, menschlicher Wirklichkeit. Gott ist Mensch geworden, das ist Kern, Essenz auch christlichen Glaubens. Und darin wird das gleichgemacht, was eigentlich zutiefst ungleich ist. Und damit werden aber auch all die Ungleichheiten, die Menschen setzen, im Blick auf Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit oder soziale, wie auch immer, Unterschiedlichkeiten, werden diese überwunden. Das heißt, es wird auch im Grunde dadurch letztendlich auch ein modernes, ich sage es mal jetzt so bewusst formuliert, ein modernes Freundschaftsverständnis und auch Freiheitsdenken dadurch vorbereitet.
Das heißt, das Freundschaftsverständnis ist gar nicht so unbedingt das revolutionär Neue, sondern die Ausweitung des Kreises möglicher Freundinnen und Freunde auf eben tendenziell alle.
Ja, das ist genau der zentrale Punkt. Ganz genau. Das heißt, hier geht es im Grunde um ja auch die größtmögliche Gemeinschaft, die wir uns auch vorstellen können, die grundgelegt ist in auch der Schöpfung. Gott, der auch alle Menschen, in dem Sinn ja auch in Freiheit und als Freie auch geschaffen hat. Und von dort her ist im Grunde der Freundschaftsgedanke angekoppelt an das, was wir ja auch Menschengemeinschaft nennen.
Aber wenn alle Menschen tendenziell Freunde sind, entwertet das nicht den Gedanken von Freundschaft? Also Freundschaft ist, jedenfalls wenn ich das jetzt mal versuchen würde zu fassen, ja doch eher derjenige oder diejenige Person, die mir so nochmal ganz besonders nahe steht. Also die sich eben aus einer Gruppe auch irgendwie heraushebt. Also das sind ja tendenziell nicht alle. Oder habe ich dann zu modern, emotional, psychologisches Freundschaftsverständnis?
Ja. Nein, natürlich ist dieses Moment auch von ganz zentraler Bedeutung. Auch der Evangelist Johannes ist einer der großen Theologen, für den auch Gefühle, Emotionen, auch im Blick auch auf Jesus von Nazareth, von ganz zentraler Relevanz sind. Und natürlich, er hat zu seinen, heute würde man sagen, seiner Peer Group gesprochen, seinen Jüngern und Jüngerinnen. Es geht immer auch hier in jetzt dem Offenbarwerden Gottes, auch in unserer Welt und Wirklichkeit, immer um das ganz Konkrete, sprich, wo erfahren Menschen auch hier Freundschaft, auch Gottes, das heißt ganz konkret im Miteinander. Und das ist hier der Nächste. Es geht um Nächsten und Gottesliebe. Es heißt hier Nächstenliebe. Und das ist der oder diejenige an meiner Seite. Und dass dieser Nächste an meiner Seite oder die Nächste eben Freund und Freundin auch sein kann. Das ist genau auch in dieser Aussage, das ist ein Zuspruch im Grunde auch Jesu an seine Jünger aus und Jüngerinnen ausgesagt. Das ist der Punkt. Sie haben recht, Freundschaft wird ganz konkret gelebt. Und zwar dann auch hier in kleineren, in größeren Gruppen. Wir haben nicht hier eine nur universale Idee, ist auch hier von Freundschaft. Natürlich die Freundschaft als solche, die konkret gelebt wird, das ist hier der Punkt, hat in dem Sinn sicherlich auch eine universale Bedeutung, ja.
Wenn Freundschaft also so zentral ist, wenn Freundschaft dann wirklich vielleicht an der Wurzel von Kirche liegt, dann müssen Sie mir jetzt gerade noch mal erklären, wie das passt zu einer ja doch eher hierarchisch, fast monarchischen Einrichtung wie der römisch-katholischen Kirche. Also Briefe aus dem Vatikan an zum Beispiel die deutsche katholische Kirche, die lese ich nicht unbedingt als Freundschaftsbriefe. Also wo ist diese Freundschaft dann heute realisiert?
Ja, wenn wir von Kirche sprechen, bewegen wir uns ja auch schon mit diesem Begriff auf ganz, ich sag mal, unterschiedlichen Ebenen. Und wir haben die Kirche als Institution in ihrer ganz konkreten, verfassten Struktur, wo ja ganz vieles auch weitergetragen wird, was in anderen Zeiten, Jahrhunderten auch der Geschichte auch verfasst worden ist. Aber dass wir im Grunde Kirche hier auch auf eine andere Weise auch verstehen müssen, auch gerade auch in unseren Zeiten. Ich meine, da steht ja gerade auch hier der Reformweg in Deutschland weltweit dafür, das Stichwort Synodalität, miteinander auf dem Weg zu sein, da steckt ganz genau dieser Freundschaftsgedanke auch dahinter. Und wenn wir eben von Kirche sprechen, dann ist das, das meinte ich eben, nicht nur diese Ebene von Institutionen, sondern diese Freundschaft, die Jesus von Nazareth gelebt hat und die in ihm, ja auch in seiner Person ganz konkret geworden ist. Diese Freundschaft bedeutet eben, ja, eine Gemeinschaft zu bilden, hier dergleichen über alle Differenzen auch hinweg. Und dass Menschen in dieser Gemeinschaft auch dieser Liebe, dieser Freundschaft Gottes nahe kommen. Das ist ein theologischer Moment von zur Bestimmung auch der Begrifflichkeit dessen, was Kirche ist, auf einer, ich sage jetzt, offenbarungstheologischen Ebene. Sie ist geistgewirkt und dient ganz genau hier dem, dass Menschen im Miteinander auf dem Weg sein, also synodal in dem Sinn, im Miteinander auf dem Weg sein, Gottes Freundschaft und Liebe erfahren können. Also insofern gehört, also für mich auch als Dogmatikerin in dem Sinn, gehört Freundschaft hinein in die theologische Bestimmung der Grundstruktur von Kirche.
Die Bibel ist ein großes Freundschaftsbuch, das sagt Margit Eckhold, Professorin für katholische Dogmatik an der Universität Osnabrück. Danke für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch für das Gespräch und die Einladung.
Was kann es Schöneres als Freundschaft geben? Vielleicht das, mit all seinen Freunden und Freundinnen oder zumindest den Ängsten auch zusammenzuleben, wirklich das Leben mit ihnen zu teilen. Ein schöner Gedanke, in der Praxis allerdings, da merkt man, dass das gar nicht so leicht ist, mit Freunden wirklich zusammenzuleben. Für die Erkenntnis reicht manchmal schon ein Wanderwochenende im Harz. Das Leben teilen und Freundinnen sein, das geht also nicht notwendig Hand in Hand. Und es müssen auch diejenigen feststellen, die in Klöstern und Kommunitäten zusammenleben. Viele Gleichgesinnte zusammen, kann auch freundschaftlich sein, muss es aber nicht. Brigitte Jünger hat für uns eine Gemeinschaft besucht, in der Frauen das feststellen und in der sie aus dem Zusammenleben trotzdem große Kraft schöpfen. Ganz wie ihre historischen Vorbilder, die Bewohnerinnen des Beginenhofs in Köln. Beginen, so nannten sich im Mittelalter Frauen, die zusammenlebten, fast wie im Kloster, nur ohne Gelübde. Brigitte Jünger hat vor 2 Jahren den neu gegründeten Beginenhof in Köln besucht. Und wir wiederholen jetzt ihren Bericht, er passt einfach so gut zum Thema Freundschaft.
So, das ist der erste Innenhof. Der hat so mehr offiziellen Charakter, auch wenn Veranstaltungen sind, da gehen dann oft hier raus und so. Gucken Sie, was für eine Blütenpracht, ne?
Unterwegs auf dem Beginenhof in Widdersdorf am westlichen Rand von Köln. Christine Mütrath, Carola Kielenz und Rita Gabor führen mich durch die moderne Wohnanlage, die sie selbst initiiert haben. Der langgestreckte helle Bau hat 3 Etagen, ist nach Energieeffizienzmaßstäben gebaut und umgeben von sehr viel Grün. Seit 2013 leben in diesem generationsübergreifenden Lebens- und Wohnprojekt 27 Frauen zwischen 38 und 84 Jahren.
Ich lebe zum Beispiel hier im 9. Jahr Und das ist die gesamte Zeit, in der das Haus hier steht. Ich bin von Anfang an also hier und habe auch die lange, intensive gemeinsame Planungsphase mitbekommen. Die Phase, wo das in den Köpfen so entstanden ist, als Vorstellung, irgendwann einmal gemeinsam in einem Beginenhof zu leben.
Ich bin ein Jahr nach dem Einzug der ersten Frauen dazugekommen, also nicht von Anfang an. Ich bin hierher gekommen, weil ich gerne in der Gemeinschaft von Frauen leben wollte, nachdem mein Mann und meine Töchter aus dem Haus waren. Und nicht alleine zu leben, bin ich in den Beginenhof gezogen, weil mich in Beginen schon immer interessierte.
Also das hatte für mich auch mit dem Älterwerden zu tun. Ich wollte nicht isoliert leben. Ich wollte auch gerne ein lebendiges Alter. Ich näherte mich dem Rentenalter und merkte, ich habe noch viel Energie. Ich möchte einfach noch einiges in die Welt bringen.
Die Türen sind breit, rollstuhlreich. Hier ist eine Wohnküche und ein separates Schlafzimmer und ein Balkon eben auch dabei.
Die Rita ist so ordentlich.
Ne? Rita Gabors Wohnung gehört mit ihren 65 Quadratmetern zu den größeren Wohnungen. Die meisten anderen sind zwischen 45 und 50 Quadratmeter groß. Wer mehr Platz braucht, kann die Gemeinschaftsräume nutzen. Dort finden auch die regelmäßigen Treffen der Frauen statt, der monatliche Jour fix, außerdem Vorträge, Diskussionen, Filmvorführungen oder Tanzveranstaltungen. Die Palette der Angebote ist groß.
Es hat Spargelessen, Erdbeerenessen und es gibt die Geburtstagsfeier, die Frauen gemeinsam feiern. Beliebt sind die Feiern der Beginn an der Theke, die bis in den späten Abend hineingehen.
Gemeinschaft in Individualität lautet das Motto. Wer hier wohnt, sollte allerdings auch bereit sein, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Es müssen Verwaltungsaufgaben in der eigens für dieses Projekt gegründeten und allerersten Frauenwohnungsbaugenossenschaft in NRW übernommen werden oder Organisationsaufgaben im Beginenverein, der über 100 externe Mitglieder hat.
Also ich bin mit drei anderen Frauen im Vorstand der Genossenschaft. Wir haben jetzt gerade wieder eine Wohnung zu vermieten. Da werden die Handwerker beauftragt. Da müssen wir die Mietverträge überprüfen. Wir müssen mit den Bewerberinnen reden, sehen, ob sie solvent genug sind, das auch zu tragen. Dann machen wir die ganze Finanzplanung.
Basisdemokratie ist ein Begriff, der in unserem Gespräch immer wieder auftaucht. In allen Belangen wollen die Frauen einen Konsens innerhalb der Gemeinschaft finden, ohne jemanden auszuschließen oder zu überstimmen. Während ihrer Berufstätigkeit haben sie ganz andere Erfahrungen gemacht.
Ich habe nur unter Männern gearbeitet, da ist das Klima ganz anders, da muss man sich viel mehr durchsetzen. Da ist der Konkurrenzkampf auch viel größer, da wird man schon mit Sprüchen frankiert, guck mal, dass wir die Frauen hier rauskriegen, damit wir da besser dastehen.
Wir hatten am letzten Sonntag ein Frühstück über dieses Thema, wie feministisch sind die Beginen. Und wir waren uns einig, dass wenn überhaupt jemand feministisch ist, dann die Beginen. Und ein Punkt, denke ich, ist diese Gleichheit bei aller Verschiedenheit. Jede Frau ist einzigartig, also wir sind total verschieden. Aber trotzdem ist das eine Gemeinschaft der Gleichen mit Gleichwertigkeit und Gleichwichtigkeit, trotz aller Unterschiede. Das ist wahnsinnig schwer, aber es gibt keinen anderen Weg.
Jede Frau hat vielleicht einen anderen Anspruch oder eine andere Vorstellung davon, was eine Feministin zu sein hat. Und nicht alles stimmt dann überein, denke ich mir so. Ne?
Die Beginen im Mittelalter, von denen wussten wir, dass es sehr eigenständig denkende Frauen waren, die man schon fast als emanzipiert bezeichnen konnte. Und die aber auch anstrebten, zusammenzuleben, aber bewusst nicht in der Art eines Klosters, sondern individuell eigenständiger.
Wie selbstbestimmt und eigenständig Frauen im Mittelalter leben konnten, hing sehr von ihrem Stand und ihrem finanziellen Hintergrund ab. Wer dem patriarchalischen Familienverband entkommen wollte, ging oft ins Kloster und landete in der nächsten Gehorsamsstruktur. Das wollten die Beginen des 12. Jahrhunderts nicht. Aber war das Streben nach Unabhängigkeit wirklich ihr Antrieb? Das habe ich den Journalisten Paul Marschall gefragt, der ein Buch über die Geschichte des Beginenwesens geschrieben hat.
Das allererste Ziel dieser Frauen war, ein religiöses Leben zu führen und sich auf das ewige Leben vorzubereiten. Das war ausschlaggebend. Dann kam der soziale Aspekt dazu. Viele Frauen kamen aus adligen Familien, aus bürgerlichen Familien, waren von Haus aus reich. Wenn sie ins Kloster gegangen wären, dann mussten sie eine Mitgift mitbringen. Die würde oft nimmer wieder verschwinden in den Kassen der Klöster. Wenn sie selbstständig waren als Begine, dann konnten sie den Familienbesitz weiterhin für sich in Anspruch nehmen. Und dann ging er nicht verloren.
Aber nicht alle mittelalterlichen Beginen waren reich. Die weniger Begüterten arbeiteten als Krankenpflegerinnen, Sterbebegleiterinnen oder Fürbitterinnen. Im Diesseits als Braut Christi zu wirken, war für sie ebenso wichtig wie für eine Ordensfrau. Aber eine Begine verpflichtete sich nicht auf ewig in der Gemeinschaft zu bleiben, sondern konnte sich jederzeit wieder verlassen. Auch Keuschheits- und Armutsgelübde wurden nicht in jeder Beginengemeinschaft abgelegt. Das Gebet allerdings nahm, je nachdem wie die soziale Arbeit es zuließ, einen großen Teil des Tages ein. Im Gegensatz dazu spielt das Glaubensleben bei den heutigen Beginen eine ganz andere Rolle.
Wir haben hier eine sehr breit gefächerte Spiritualität. Es gibt katholische Frauen, evangelische Frauen, es gibt Buddhistinnen. Da gibt es sehr Unterschiedliches.
Und inzwischen sind wir wirklich so weit, dass die Akzeptanz gut gediehen ist und dass es möglich ist, die Vielfalt, die wir hier haben, so zu lassen.
Ich kann jetzt zum Beispiel im Mai, kann ich morgens in eine Mai-Andacht gehen von einer katholischen Frau und kann abends in die Meditation gehen. Und beides gibt mir was.
Weniger Religion, dafür ein aktives, respektvolles Gemeinschaftsleben, das zeichnet moderne Beginen aus. Und dann entsteht daraus vielleicht auch Freundschaft. Religionen gibt's im Radio immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und täglich Aktuelles aus Religion und Gesellschaft können Sie hören in Tag für Tag, werktags immer ab 9.35 Uhr im Deutschlandfunk.